Die Angststörungen. Angst ist ein dem Menschen immanentes, also innewohnendes Gefühl, das bei einer Gefahr auftritt, die subjektiv als nicht zu bewältigen erscheint. Dieses Gefühl zeigt sich auf 4 Ebenen. Erstens die emotionale Ebene, also das Gefühl, beispielsweise in der Falle zu sitzen. Zweitens die vegetative Ebene. Sympathikussymptome wie Schwitzen, Herzklopfen, schnelles, flaches Atmen oder auch Mundtrockenheit. Die dritte Ebene ist die kognitive Ebene. Sie zeigt sich im eingeengten Denken, in einer geistigen Blockade, beispielsweise bei der Prüfungsangst. Und viertens die motorische Ebene, Beispiel Erhöhung des Muskeltonus bis hin zur Starre bei Angst. Im Gegensatz zur Realangst tritt die pathologische Angst in Situationen auf, die real keine Gefahr darstellen, Beispiel Spinnen oder Busfahren, oder bei als gefährlich eingeschätzten körperlichen Empfindungen und Gedanken. Die Einteilung. Freud klassifizierte nach frei flottierenden Ängsten, also ohne äußeren Auslöser, und Phobien, also durch Objekte oder Situationen ausgelöste Ängste. Die ICD-10 klassifiziert nach phobischen Störungen mit und ohne Panikstörung und anderen Angststörungen. Also Panikstörung und die generalisierte Angststörung gehören hier dazu. Verbreitung und Verlauf. Mit 15% gehören Angststörungen zu den am weitesten verbreiteten Störungen, meist in Form von Phobien. Der Verlauf ist eher ungünstig, nicht zuletzt, weil von der Ersterkrankung bis zur Diagnose bis zu 15 Jahre vergehen. Spezifische Phobien beeinträchtigen die Lebensführung weniger. Besonders beeinträchtigend hingegen wirken die Agoraphobie, also die Angst vor Menschenmengen, die Panikstörung, also wiederholtes Auftreten von Panikattacken, und soziale Phobie, Angst bei Teilnahme an sozialen Aktivitäten wie Essen, Vorträge und so weiter, und schließlich die generalisierte Angststörung, also generelle ängstliche Gedanken um das Leben. Sie engen den Aktionsradius des Patienten sehr ein, da dieser viele Situationen zu vermeiden sucht, die ihm Angst machen. Teilweise werden Alltagsaktivitäten wie Einkaufen nicht mehr alleine durchgeführt. Als Folge treten Erkrankungen wie Depression, Sucht oder Medikamentenmissbrauch auf, auch eine erhöhte Suizidgefahr, Intoxikationsgefahr oder Entzugssyndrome sind die Folge. Ursachen. Biologische, also hier genetische und neurologische, Faktoren sind nur mäßig an der Entstehung beteiligt, wenn es auch bestimmte neuroanatomische Einflüsse gibt, also Beteiligung spezieller Hirnregionen an der Entstehung. Psychische Faktoren sind psychodynamisch oder lerntheoretisch kognitiv. Psychodynamisch. Freud sah entwicklungsbedingte Traumata als Auslöser. Andere Autoren sehen die Auslöser in Verlusten oder Verlustängsten. Bei der Phobie findet eine Verschiebung bedrohlicher Impulse oder Konflikte auf äußere Objekte statt. Die Panikstörung wird in neueren psychodynamischen Konzepten als ein Zusammenwirken von angeborenen Komponenten mit einem ängstlichen Erziehungsstil der Eltern, man nennt das psychische Vulnerabilität, also Verletzbarkeit, gesehen. Lerntheoretisch kognitiv. Durch operante und klassische Konditionierung werden bestimmte Gegenstände und Situationen mit Angst verknüpft, beispielsweise enge Räume oder auch Spinnen. Andere wiederum nicht. Hier spielen auch evolutionsgeschichtlich bedingte, als gefährlich eingestufte Reize eine Rolle. Bei Panikattacken spielen Denkprozesse die Hauptrolle. Sie deuten beispielsweise eine durch Kaffee induzierte Nervosität in Herzversagen. Weiterhin wird Modelllernen, beispielsweise von den Eltern, in Betracht gezogen. Die Diagnose. Die Angst steht bei Angststörungen natürlich im Vordergrund. Weiterhin sind zu erheben die Zeit, der Ort, die Situation des Auftretens, die Dauer, episodisch oder persistierend, also verharrend, 4 Ebenen der Angst, also emotional, vegetativ, kognitiv, motorisch, Umstände, die verschlimmern oder verbessern, und es muss unbedingt geklärt werden, ob die Angst vorwiegend spontan oder situationsbedingt auftritt. Weiterhin sind zu erfragen, eingenommene Medikamente oder Drogen, insbesondere Selbstmedikation wie Benzodiazepin, Beta-Blocker, pflanzliche Präparate oder Alkohol, körperliche Erkrankungen und bereits erfolgte diagnostische Maßnahmen. Die Befunderhebung und Zusatzerhebungen. Der psychopathologische Befund gibt Aufschluss über eine eventuell psychische Grunderkrankung. Oft liegt bei Panikattacken und diffusen Ängsten eine depressive Störung zugrunde, beziehungsweise kann sich aus einer Panikstörung entwickeln. Zusätzlich kann eine Labordiagnostik, also Blutbild und so weiter, und eine apparative Diagnostik eingesetzt werden, um körperliche Ursachen auszuschließen. Differentialdiagnosen. Da Ängste bei nahezu allen anderen, auch körperlichen Erkrankungen mit auftreten können, ist die Differentialdiagnose auch hier von großer Bedeutung. Organische Erkrankungen. Beispiel Endokrine, also Hormone, Angstsyndrome, Beispiel ist hier die Hyperthyreose. Metabolische Angstsyndrome, Beispiel ist die Hypoglykämie, also niedriger Blutzucker. Kardiale, also Herzangstsyndrome, Beispiel sind hier Herzkrankheiten. Zerebrale, also Gehirnangstsyndrome, Beispiel sind Demenz und Parkinson. Und pulmonale, also Lungenangstsyndrome, das Beispiel ist hier Asthma. Psychische Erkrankungen. Die Depression. Nur wenn die Angst auch außerhalb der depressiven Phase auftritt, ist sie als Angststörung zu diagnostizieren. Ansonsten ist sie Teil der Depression. Somatoforme Störungen, also körperliche Symptome ohne organische Ursache. Wenn sich die Angst auf Situationen oder Objekte und nicht auf körperliche Symptome bezieht, ist zusätzlich eine Angststörung zu diagnostizieren. Und andere psychische Erkrankungen, bei denen Angst ebenso auftritt. Die Schizophrenie zum Beispiel. Vor allem im Vorstadium kommt es vermehrt zu Ängsten. Sie beziehen sich häufig auf Themen wie Verfolgung, Beeinträchtigung oder Beeinflussung und sind bizarr. Beispiel Zwangsstörungen. Hier stehen Ängste vor Verschmutzung, Verletzung, Unordnung im Vordergrund. Beispiel Anpassungsstörungen. Hier stehen Ängste oft im Zusammenhang mit den Lebensereignissen, wie Krankheit und Tod, die der Erkrankung vorausgingen. Beispiel posttraumatische Belastungsstörung. Angst vor Situationen im Zusammenhang mit dem vorausgegangenen traumatischen Erlebnis. Und als letztes Beispiel Bulimia oder Anorexia nervosa. Thema ist hier die Angst, zu dick zu werden. Es besteht eine hohe Komorbidität mit Angststörungen. Und schließlich Medikamente und Drogen. Hier ist auf zeitliche Zusammenhänge zwischen Angsterkrankung und Medikation zu achten. Auch ist ein Entzugssyndrom bei Abstinenz möglich. Panikstörungen und Agoraphobie. Als Panikstörung bezeichnet man das wiederholte Auftreten von Angstzuständen, also Panikattacken, die sich nicht auf bestimmte Situationen oder Objekte beziehen. Das Angstgefühl ist von vielen körperlichen Symptomen begleitet. Unter einer Agoraphobie versteht man die Angst vor öffentlichen Situationen, also weite Plätze und Menschenansammlungen. Die Symptomatik. Panikattacken treten episodisch auf und werden als überwältigende Angstreaktion empfunden. Sie kommen aus heiterem Himmel und haben eine starke körperliche Symptomatik, subjektiv gesehen. Typisch sind Zittern, Schweißausbrüche, Herzrasen, Schwindel, Schwächegefühl und Atemnot. Außerdem kann die Umgebung als fremd empfunden werden, das nennt man Derealisation. Kognitiv kann ein Kontrollverlust befürchtet werden, beziehungsweise es werden katastrophale Konsequenzen angenommen. Also zum Beispiel, gleich bekomme ich einen Herzinfarkt. Panikattacken dauern im Schnitt 30 Minuten. Das Angstmaximum ist meist innerhalb weniger Minuten erreicht. Panikstörung. Panikstörung bezeichnet die ständige Angst, erneut Panikattacken zu erleiden. Sie kann zu agoraphobischen Vermeidungsverhalten führen, also Vermeidung von öffentlichen Situationen. Auch können Situationen vermieden werden, die mit der Angst assoziierten körperlichen Symptome auslösen, wie Herzklopfen bei Aktivität. Die Agoraphobie. Agoraphobie bezeichnet die große Furcht vor Menschenansammlungen. Sie werden gemieden, genauso wie öffentliche Plätze und Reisen. Meist stehen am Beginn Panikattacken, bevor das agoraphobische Verhalten eintritt. Typisch ist die Erwartungsangst, also die Angst vor der Angst. Sie tritt auf, bevor eine unangenehme Situation aufgesucht wird. Es werden Hilfsmittel eingesetzt, wie Medikamente, die mitgeführt werden, oder die Patienten schieben ein Fahrrad bei sich oder tragen Sonnenbrillen im Freien. Kognitive Meidung bezeichnet die Milderung der Angst durch gedankliche Beruhigung. Beispielsweise, mein Hausarzt ist in der Nähe der Haltestelle, an der ich aussteige. Oft können die Patienten alltägliche Dinge nicht mehr alleine ausführen oder das Haus nicht mehr alleine verlassen. Die Einteilung. Panikanfälle. Dies sind isolierte Panikattacken. Panikstörung. Ausschließlich in Form von Panikattacken. Auftreten 3%. Hierbei doppelt so viele Frauen wie Männer. Agoraphobie mit Panikattacke. Sie tritt selten isoliert auf, meist anfänglich mit Panikattacken. Und Agoraphobie ohne Panikattacke. Die Hauptangst ist nicht das Auftreten von Panik, sondern beispielsweise Kontrollverlust, zum Beispiel über die Darmtätigkeit. Verbreitung. Panikanfälle 15-30% der Allgemeinbevölkerung. Die Panikstörung, also mehrmalige Panikattacken, das Lebenszeitrisiko 3%, dabei doppelt so viele Frauen wie Männer. Und die Agoraphobie, das Lebenszeitrisiko 5%. Hier sind es 3-4 so viele Frauen wie Männer. Das Zwei-Faktoren-Modell der Angst. Es gibt viele Vorstellungen darüber, wie und warum Angst entsteht. Im Folgenden möchte ich Ihnen eines vorstellen. Hier steht das klassische und operante Konditionieren im Vordergrund. Erstens, ein agoraphobischer Patient hat beispielsweise während eines Kaufhausaufenthaltes eine Herzrhythmusstörung erlebt. Das wäre die klassische Konditionierung. Zweitens, beim Verlassen des Kaufhauses erlebte er wiederum Linderung. Dies wäre die operante Konditionierung. Drittens, dies kann zukünftig zur Vermeidung dieser Situation führen. Und viertens, somit allerdings verhindert er auch eine Angstbewältigung und weitet sie unter Umständen auf immer mehr ähnliche Situationen aus. Die Diagnose. Sie müssen diese Diagnosekriterien nicht en Detail verinnerlichen. Wichtig ist vor allem, dass Sie die grundsätzlichen Auswirkungen auf körperlicher wie psychischer Ebene erklären können. Diese wurden bereits eben beschrieben. Im Folgenden finden Sie, der Vollständigkeit halber, die etwas verkürzten Diagnosekriterien nach der ICD-10. Diagnose Panikstörung. Wiederholte Panikattacken, die nicht situations- oder objektgebunden sind, nicht verbunden mit lebensgefährlichen Situationen oder besonderen Anstrengungen. Folgende Charakteristik trifft zu: einzelne Episode intensiver Angst oder Unbehagen. Abrupter Beginn. Das Maximum ist innerhalb weniger Minuten erreicht und mindestens 4 der folgenden Symptome sind erkennbar. Vegetative, wie Schwitzen, Herzklopfen, Tremor und Mundtrockenheit. Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Unruhegefühl im Magen. Psychische Symptome, wie Schwindel, Unsicherheit, Schwäche, Derealisation, Angst vor Kontrollverlust. Allgemeine Symptome, wie Hitzewallungen, Kälteschauer, Kribbeln und Gefühllosigkeit. Und die Symptome sind nicht durch andere psychische Störungen bedingt. Und die Diagnose zur Agoraphobie. Es besteht eine deutliche Meidung mindestens 2 der folgenden Situationen: Menschenmengen, öffentliche Plätze, alleine Reisen und Reisen mit weiter Entfernung von zu Hause. und das Vorhandensein körperlicher Symptome wie vegetative, also Schwitzen, Herzklopfen, Tremor, Mundtrockenheit, Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Unruhegefühl im Magen, psychische Symptome wie Schwindel, Unsicherheit, Schwäche, Derealisation, Angst vor Kontrollverlust und allgemeine Symptome wie Hitzewallungen, Kälteschauer, Kribbeln und Gefühllosigkeit. Es besteht eine deutliche emotionale Belastung durch das Vermeidungsverhalten. Die Symptome sind auf die gefürchtete Situation beschränkt und die Symptome sind nicht durch psychische Störungen bedingt. Die Therapie. Gut belegt ist die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie. Bei Komorbiditäten oder chronischen Verläufen sind die Ansprechraten geringer. Hier gibt es drei mögliche: die Reizkonfrontation oder auch Expositionsbehandlung. Wichtig sind hier Beziehungsaufbau, Diagnostik und Psychoedukation, also Beratung des Patienten. Kognitive Verfahren. Hier werden die zur Panikattacke führenden Reize analysiert und neu bewertet. Beispielsweise, es ist ganz normal, dass mein Herz jetzt schneller schlägt. Hierzu können diese Reize auch in der Therapie bewusst herbeigeführt werden. Und auch die medikamentöse Therapie. Besonders bei chronischen Verläufen oder zusätzlichen Erkrankungen, aber auch wenn eine Psychotherapie nicht anschlägt, muss eine medikamentöse Behandlung in Betracht gezogen werden. Hier werden Antidepressiva und auch Benzodiazepine angewandt. Bei letzteren ist Vorsicht wegen Toleranz- und Abhängigkeitsgefahr geboten. Die Dosierung der Antidepressiva entspricht denen einer depressiven Behandlung. Nachteil ist, dass der Patient nicht aktiv an Strategien mitarbeitet. Der Verlauf und die Prognose. Meistens verlaufen Panikstörungen und Agoraphobie chronisch, wobei längere symptomfreie Phasen und Phasen massiver Angst sich abwechseln. Spontanheilungen sind eher selten, ca. 10-15% aller Fälle. Eine verhaltenstherapeutische Behandlung zeigt langfristig gute Effekte. Merke. Angst kann in vielen Formen auftreten, in Form von Panikattacken, als Panikstörung, als Phobie oder auch generalisiert, also ständig anwesend. Die Symptome sind dabei immer ähnlich und im Akutstadium besonders vegetativer Natur, also Schwitzen, Zittern, Herzklopfen oder Herzrasen. Angst kann bei vielen körperlichen wie psychischen Erkrankungen zusätzlich auftreten. Deshalb ist eine gute Anamnese unerlässlich. In der Therapie kommen besonders verhaltenstherapeutische Maßnahmen in Betracht. In schweren Fällen können auch Medikamente verabreicht werden. Besonders bei Beruhigungsmitteln ist auf das hohe Abhängigkeitspotenzial zu achten. Die soziale Phobie. Hier steht die Vermeidung von Situationen in der Öffentlichkeit, bei der der Patient im Mittelpunkt steht, beispielsweise Vorträge, Essen gehen, Konferenzen, Partys und so weiter. Bei der isolierten sozialen Phobie bezieht sich dies auf nur eine Situation, bei der generalisierten Angst auf mehrere. Der Betroffene hat hierbei auch Angst, sich zu blamieren und bloßzustellen. Zu den Symptomen einer Panikattacke können hier noch Erröten und Zittern auftreten. Komorbide, also zusätzlich, entwickelt sich oft noch ein Substanzmissbrauch oder eine Suchterkrankung, wie beispielsweise durch Alkohol oder Beruhigungsmittel, also Benzodiazepine. Das Lebenszeitrisiko oder man sagt auch die Lebenszeitprävalenz liegt bei etwa 13%. Frauen sind häufiger betroffen und Beginn ist meistens in der Adoleszenzphase, also ab dem 16. Lebensjahr. Ursachen. Auch hier liegt ein komplexes Zusammenwirken biologischer, psychischer und entwicklungsgeschichtlicher Faktoren vor. Selbstzweifel und hohe Erwartungen an das eigene Verhalten in bestimmten Situationen gehören ebenso zu den Auslösern. Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose ist ähnlich die der Panikattacke und Agoraphobie. Es kommen Erröten und Zittern und Angst zu Erbrechen hinzu. Ansonsten sollte sie leicht zu stellen sein. Abgrenzung gegenüber starker Schüchternheit sollte erfolgen. Die Therapie. Verhaltenstherapie und Expositionsübung, also Reizkonfrontation und Training sozialer Kompetenzen erzielen hier gute Erfolge. Auch eine Gruppentherapie kommt zum Tragen, zumal hier bereits eine Überwindung zur Teilnahme gefordert wird. Antidepressiva können eingesetzt werden und wirken sich durchaus günstig aus, erzielen jedoch in der Regel keinen dauerhaften Rückgang. Die spezifischen isolierten Phobien. Hier besteht eine Angst bis hin zum Panikanfall bei der Konfrontation mit einer bestimmten Situation oder einem Objekt. Sie beziehen sich auf Tiere wie Spinnen und Insekten, auf Naturelemente wie Gewitter und Sturm, auf räumliche Gegebenheiten wie Höhe und Enge, aber auch Tiefe und auf Verletzungen wie Blut, medizinische Interventionen wie beispielsweise auch Spritzen. In der Regel beeinflussen diese Ängste den Betroffenen wenig, es sei denn, er kann sie in seinem Alltagsleben nicht vermeiden, Beispiel ist hier die Flugangst. Erst dann werden sie zur Belastung. Folgeerkrankungen treten seltener auf. Gebräuchliche Bezeichnungen sind Akrophobie für die Höhenangst, Arachnophobie für die Spinnenangst, Aviophobie für die Flugangst, Klaustrophobie für die Angst vor engen Räumen und Zoophobie für die Angst vor Tieren. Verbreitung. Mit 9% Lebenszeitprävalenz, also der Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Lebens daran zu erkranken, treten sie sehr häufig, zumeist bereits in der Kindheit auf. Ihr Verlauf ist meistens chronisch und Frauen sind häufiger betroffen, Verhältnis ca. 2:1. Tierphobien und Höhenängste sollen am häufigsten vorkommen. Die Ursachen. Furcht vor Tieren oder Spinnen ist aus evolutionsgeschichtlicher Sicht eine sinnvolle Reaktion. Auch spielt das Zusammenwirken biologischer und psychischer Faktoren eine Rolle. Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose erfolgt nach den bereits besprochenen Kriterien der Angst. Differentialdiagnostisch ist ein posttraumatisches Verhalten, nach einem Unfall beispielsweise, oder Zwänge, also bei Angst vor Infektionen oder Verunreinigungen, in Betracht zu ziehen. Und die Therapie. Hier steht die Reizkonfrontation an erster Stelle. Die Pharmakotherapie ist nicht sinnvoll. Merke. Bei der Agoraphobie und der sozialen Phobie trägt Vermeidungsverhalten zur Aufrechterhaltung bei. Hier kann eine systematische Desensibilisierung mit Angsthierarchie angebracht sein. Spezifische Phobien lassen sich im Alltag meistens recht gut umgehen. Die Therapie der Wahl ist hier die schrittweise Konfrontation des angstmachenden Reizes, um so eine Neubewertung zu schaffen. Generalisierte Angststörungen. Hier besteht eine allgemeine Sorge über alltägliche Dinge und es besteht eine anhaltende Angst. Dies können Sorgen um das Wohlergehen nahestehender Personen sein oder das Leben wird allgemein als Risiko empfunden. Im Gegensatz zu den normalen Ängsten treten sie bei der generalisierten Angststörung häufiger und intensiver auf. Auch sind die Betroffenen weniger in der Lage, das Grübeln zu beenden und fühlen sich allgemein weniger als gesunde Personen. Die Symptome reichen von Kloß im Hals bis zu verstärkter vegetativer Erregbarkeit, Erschrecken, Zittern, Herzklopfen und Schwitzen über mindestens ein halbes Jahr hinweg. Oft gehen die Patienten wegen körperlicher Symptome zum Arzt, ohne dass die zugrunde liegende Störung diagnostiziert wird. Viele Patienten leiden unter einer depressiven Symptomatik oder einer weiteren Angststörung. Verbreitung. Etwa 5% der Allgemeinbevölkerung leidet unter einer generalisierten Angststörung. Frauen sollen häufiger betroffen sein. Die Erkrankung nimmt einen schleichenden Beginn und nicht selten einen chronischen Verlauf mit Beginn zwischen 15 und 25 Jahren. Bei Beginn mit dem 40. Lebensjahr gehen häufig belastende Erlebnisse voraus. Ursachen. Sie ist am besten mit einer Vorbelastung durch die elterliche Erziehung erklärt, das sogenannte Vulnerabilitäts-, also Verletzlichkeits-Stressmodell. Diagnostik und Differentialdiagnose. Neben den Symptomen einer Panikstörung oder Agoraphobie kommt es hier noch zu Verspannungen der Muskeln und Anspannung wie Nervosität. Außerdem sind übertriebene Reaktionen auf Überraschungen und Einschlafstörungen aufgrund einer Besorgnis zu beobachten. Differentialdiagnostisch ergeben sich Überschneidungen mit depressiven Episoden, Dysthymie oder somatoformen Störungen. Sie müssen unbedingt ausgeschlossen werden. Phobien und Zwänge beziehen sich auf bestimmte Inhalte. Im Gegensatz zu Panikstörungen sind die Ängste wechselnd und chronisch. Die Therapie. Psychopharmakotherapien mit Antidepressiva und Benzodiazepinpräparaten zeigen eine kurzfristige Linderung. Psychotherapeutisch kommen in Frage die Verhaltenstherapie, Erfassung und Neubewertung dysfunktionaler Gedanken, Strategien zur Angstbewältigung, Konfrontation mit Grübeln, ein Problemlösetraining, Entspannungsverfahren, psychodynamische Therapieansätze und psychodynamische Therapieansätze. Hier die Stärkung des Selbstkonzeptes durch Stärkung oder Nachreifung defizitärer Ich-Funktionen. Verlauf und Prognose. Der Verlauf ist ungünstiger als bei den Panikstörungen. Bei Behandlung gehen 25% zurück. Komorbide Erkrankungen verschlechtern die Prognose.